Stell dir mal vor, eine riesige, hunderte Meter dicke Staumauer aus purem Beton schützt dein Dorf vor so einer richtig katastrophalen Flut. Du verlässt dich quasi jeden Tag auf diese Wand.
Mhm, ein ziemlich massives Bild gleich zu Beginn.
Ja, und jetzt stell dir vor, das lokale Wild, also Rehe, Hirsche, Gämsen, fängt plötzlich an, diese Betonmauer systematisch aufzufressen, Stück für Stück, bis sie irgendwann einfach bricht.
Das klingt natürlich erstmal völlig absurd, ja?
Absolut. Aber für unseren heutigen gedanklichen Tauchgang müssen wir genau dieses Bild im Kopf behalten. Denn in den europäischen Alpen passiert gerade exakt das. Nur dass unsere Staumauer eben nicht aus Beton ist, sondern aus Bäumen besteht.
Ja, das trifft die Realität leider wirklich erschreckend gut. Weißt du, wenn wir an alpine Schutzwälder denken, haben ja viele immer noch so dieses, naja, dieses romantische Bild vom idyllischen Bergwald vor Augen.
Genau, so ein bisschen Heimatferienromantik.
Richtig. Aber wir sprechen hier von absolut kritischer Infrastruktur. Also dieser Wald ist oft die einzige physische Barriere, die Dörfer, Bundesstraßen oder auch Energienetze vor Lawinen, Murgängen und tonnenschwerem Steinschlag bewahrt. Er reguliert den Wasserhaushalt im Berg und verhindert so Sturzfluten.
Und das bringt uns auch schon direkt zu dem massiven Konflikt, den wir heute mal entpacken wollen. Wir haben uns nämlich durch einen echt großen Stapel an Forschungsberichten und internationalen Systemvergleichen gewühlt.
Da war einiges dabei, ja.
Oh ja. Die Mission für heute ist quasi herauszufinden, wie Länder wie Österreich, Bayern, Frankreich, die Schweiz und Italien versuchen, diese lebensrettenden Wälder zu retten. Denn der Wald wird gerade komplett in die Zange genommen, einerseits vom Klimawandel und andererseits eben von den Tieren, die eigentlich in ihn hineingehören.
Genau. Lass uns dafür vielleicht kurz die waldökologische Ausgangslage skizzieren, ohne da jetzt zu sehr in die Basics abzudriften. Der Klimawandel trifft den alpinen Raum einfach überproportional hart. Wir haben viel längere Trockenperioden, extreme Hitzewellen.
Und da scheitert ja, wie wir mittlerweile alle wissen, die historische Brotbaumart der Forstwirtschaft, also die Fichte. Die ist ja ein Flachwurzler und kommt mit dieser Trockenheit überhaupt nicht klar.
Richtig. Wenn der Boden oben austrocknet, ist für die Fichte quasi Schicht im Schacht.
Und der Borkenkäfer gibt dir dann noch den Rest. Das heißt doch, der Wald muss im Grunde radikal umgebaut werden. Wir brauchen Bäume, die ihre Wurzeln richtig tief in den Boden rammen, selbst wenn es wochenlang nicht regnet.
Tiefe Pfahlwurzeln, ja genau. Also forstwissenschaftlich ist das auch völlig unstrittig. Wir müssen einfach weg von diesen Fichtenreihenbeständen hin zu klimafitten, strukturreichen Mischwäldern.
Mhm.
Die wahren Retter in der Not sind Baumarten wie die Weißtanne, die Rotbuche und sogenannte Edellaubbäume, also Ahorn, Esche oder Linde. Nur die garantieren uns langfristig die Stabilität von so einem Hang.
Okay, also lass uns das mal aufschlüsseln. Das Konzept ist logisch, aber jetzt kommt meine Herde Feinschmeckerziegen ins Spiel.
Ah ja, deine Analogie von vorhin.
Genau, das ist mein Bild für dieses waldbauliche Dilemma. Wir versuchen hier quasi einen überlebenswichtigen, trockenresistenten Garten mitten in einer Klimakrise anzulegen. Und exakt diese neuen rettenden Baumarten sind das absolute Lieblingsessen von Rotwild, Rehwild und Gamswild.
Ja, in der Ökologie sprechen wir davon Präferenzfressung. Schalenwild ist wirklich wahnsinnig wählerisch. Also eine stachelige Fichte wird von denen nur im alleräußersten Notfall gefressen. Aber so eine junge Weißtanne oder ein süßer Ahorn?
Kaviar.
Das ist wie Kaviar für den Hirsch. Absolut. Und das Problem ist dabei nicht nur, dass sie fressen, sondern vor allem, wie sie fressen.
Warte, die rasieren hier nicht einfach den ganzen Baum ab, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sie zielen auf das absolut Wichtigste, nämlich den Leittrieb.
Okay, was genau ist das?
Das ist die oberste, saftigste Knospe der jungen Pflanze, die eben das Höhenwachstum steuert. Wenn jetzt ein Reh diesen Leittrieb abbeißt, verliert der Baum seine natürliche Wuchsform. Er wächst also nicht mehr stramm nach oben in Richtung Licht, sondern er verkrüppelt förmlich und wächst wie so ein kleiner Busch in die Breite.
Das bedeutet also, der Baum investiert seine ganze Energie in eine Art Reparaturmodus, anstatt einfach in die Höhe zu schießen.
Richtig.
Und während er da unten als verkrüppelter Busch ums Überleben kämpft, wuchert links und rechts dann eben irgendwie die Brombeere oder eben wieder die Fichte an ihm vorbei und nimmt ihm das komplette Licht.
Exakt. Und das Resultat ist wirklich fatal. Die Naturverjüngung dieser wichtigen, tiefwurzelnden Zielbaumarten fällt dadurch komplett aus. Wir verlieren also die mechanische Stabilität des Waldes für die nächsten Generationen.
Krass. Die Schutzfunktion für das Tal darunter bricht also quasi schleichend zusammen.
Ganz genau.
So, also wenn wir das jetzt wissen, dann drängt sich mir da sofort eine Frage auf. Wenn wir doch sehen, dass das Wild den Wald frisst, der uns eigentlich schützt, warum schießen wir dann nicht einfach mehr Wild? Warum regulieren wir die Bestände nicht so weit runter, bis der Wald wieder ungestört wachsen kann?
Tja, und da sind wir auch schon tief in der Falle der Tradition gelandet. Schauen wir uns dafür mal das österreichische System an.
Okay, was machen die anders?
Das System in Österreich basiert historisch extrem stark auf der sogenannten Revierjagd. Also Grundeigentümer vergeben das Jagdausübungsrecht an private Jagdpächter. Das sind meistens Verträge, die so über 10 Jahre laufen. Und die wirtschaftliche Logik dahinter ist eigentlich recht simpel. Der Grundeigentümer möchte einen möglichst hohen Pachtzins erzielen.
Aber warte, lass mich das kurz weiterdenken. Wenn ich als Hobbyjäger für so ein Revier Zehntausende Euro im Jahr hinblättere, dann will ich natürlich auch was vor die Flinte bekommen.
Eben.
Ich will ja keine leeren Wälder. Ich will hohe Bestände und, naja, am besten imposante Trophäen sehen.
Und genau das ist der Kern des Konflikts. Es besteht hier ein massiver wirtschaftlicher und auch kultureller Anreiz, die Wildbestände künstlich hochzuhalten. Jahrelang basierte die Abschussplanung fast ausschließlich auf Schätzungen der Jägerschaft selbst.
Oje, das klingt fehleranfällig.
Ist es auch. Wer zählt schon gerne ganz genau nach, wenn eine niedrigere Zahl bedeutet, dass man weniger schießen muss? Gerade in unwegsamem Gebirge wurden Populationen so über Jahre fast systematisch unterschätzt.
Okay, aber da muss ich jetzt trotzdem mal kritisch reingrätschen. Das ergibt doch logisch irgendwie keinen Sinn.
Warum?
Naja, lass uns mal von diesen massiven Störungsereignissen ausgehen. Ein Sturm räumt einen ganzen Berghang ab oder der Borkenkäfer frisst 10 Hektar Wald kahl. Plötzlich kommt extrem viel Licht auf den Boden. Da entsteht doch massiv viel Nahrung, also eigentlich viel mehr Platz für mehr Wild. Warum passen die Jäger ihre Quoten dann nicht einfach nach oben an?
Das klingt in der Theorie total einfach, scheitert in der Praxis aber komplett an der alpinen Realität. Lass uns den Mechanismus dahinter mal genau anschauen. Wenn so eine Kahlfläche entsteht, explodiert im Sommer die Bodenvegetation.
Mhm.
Überall wachsen Gräser, Himbeeren, Weidenröschen. Für das Wild ist das ein absolutes Schlaraffenland. Die Tiere finden Nahrung im Überfluss, sind extrem gesund und die Reproduktionsraten schnellen massiv in die Höhe. Die Population wächst also rasant.
Okay, also im Sommer ist quasi Dauerparty im Wald. Es gibt Essen für alle.
Richtig. Aber dann kommt der November. Der erste heftige Wintereinbruch in den Alpen. Da fällt mal eben 1 Meter Schnee. Plötzlich ist das gesamte Schlaraffenland unter einer dicken, harten Schneedecke begraben.
Ah, okay.
Die Gräser und Himbeeren sind völlig unerreichbar. Und was passiert jetzt mit dieser massiv angewachsenen Wildpopulation?
Oh.
Die drängen natürlich an die Ränder der Flächen und fressen das Einzige, was noch über den Schnee hinausragt. Unsere jungen Schutzbäume.
Exakt.
Das ist dieser klassische Flaschenhals im Winter. Das Wild stürzt sich aus purem Hunger auf die Knospen der Tannen und Buchen. Und jetzt stell dir diesen privaten Jagdpächter vor, der tagsüber vielleicht als Anwalt oder Zahnarzt arbeitet.
Ja.
Der hat einen starren 10-Jahres-Vertrag. Wenn er jetzt plötzlich in so einem extrem harten Winter seine Abschussquoten verdoppeln oder sogar verdreifachen müsste, um den Schutzwald zu retten, ist er zeitlich, logistisch und handwerklich völlig überfordert. Das System kollabiert im Krisenmodus einfach.
Wahnsinn, das leuchtet ein. Ausnahme sind dann in Österreich wahrscheinlich nur Betriebe wie die Bundesforste, oder? Die das Personal haben, um mit Drohnen zu arbeiten und selbst Regiejagden durchzuführen, ohne auf den guten Willen von irgendwelchen Hobbypächtern angewiesen zu sein.
Genau, die haben da ganz andere Hebel.
Aber das führt uns doch zu einer unausweichlichen Konsequenz. Ein System, das auf subjektiven Schätzen und auf starren Verträgen basiert, das funktioniert doch in der Klimakrise einfach nicht mehr. Wir brauchen harte Fakten.
Absolut.
Und damit verlassen wir jetzt mal Österreich und schauen uns das bayerische Modell an. Das ist in unseren Quellen ja fast schon als eine Art Datendiktatur beschrieben worden, im besten Sinne.
Ja, in Bayern hat man einen völlig anderen juristischen Ansatz gewählt. Dort steht im Waldgesetz wirklich unmissverständlich der Grundsatz Wald vor Wild. Das bedeutet, das Ökosystem Wald hat absoluten Vorrang vor jeglichen jagdlichen Interessen.
Okay.
Und das Gesetz definiert es sogar messbar. Die natürliche Verjüngung der Baumarten muss im Wesentlichen ohne künstliche Schutzmaßnahmen, also ohne Zäune, aufwachsen können.
Warte mal, das heißt, wenn ich also einen Zaun um meine jungen Tannen bauen muss, damit sie überleben, habe ich quasi das Gesetz gebrochen?
Naja, zumindest wurde dann das gesetzliche Ziel verfehlt und die Behörden müssen zwingend handeln.
Aber wie kontrolliert man das denn flächendeckend? Du kannst ja schlecht jeden Förster losschicken, um alle Setzlinge im bayerischen Alpenraum per Hand zu zählen.
Doch, erstaunlicherweise tun sie genau das. Und zwar mit einer brutalen Systematik. Sie nutzen das sogenannte forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung.
Das klingt nach viel Papierkram.
Oh ja, das ist keine gemütliche Waldbegehung, bei der man mal hier und da schaut. Die Forstverwaltung legt ein streng mathematisches Gitternetz über ganz Bayern. An festgelegten Kreuzungspunkten werden dann systematisch Verjüngungsflächen abgesteckt und Daten erhoben.
Clevere Idee. Das nimmt den Jägern natürlich sofort dieses beliebte Argument aus den Segeln von wegen, ihr Förster geht ja eh immer nur dorthin, wo der Verbiss besonders schlimm aussieht. Wenn der Computer das Raster stur vorgibt, gibt es ja überhaupt keine Willkür mehr.
Ganz genau, das ist der entscheidende Punkt. Um dir dann mal eine Dimension zu geben, bei der Aufnahme 2024 wurden in Bayern an über 21.000 Flächen detaillierte Daten zu mehr als 2 Millionen Einzelpflanzen erhoben.
2 Millionen Pflanzen? Wahnsinn, das ist ja echtes Big Data für den Wald.
Ja, und diese Daten haben echte juristische Zähne. Wenn das Gutachten für eine Region sagt, der Verbiss ist zu hoch, dann ordnet die Behörde zwingend eine Erhöhung der Abschusspläne an.
Und da wehren sich die Jäger nicht?
Doch, natürlich. Die klagen oft dagegen und argumentieren dann, sie würden ja gar kein Wild mehr sehen im Wald. Aber die bayerischen Verwaltungsgerichte wischen diese Klagen mittlerweile systematisch vom Tisch.
Okay, krass.
Solange das Raster methodisch sauber ist, ist der messbare Zustand des Waldes der einzige gerichtsverwertbare Indikator. Es ist dem Gericht völlig egal, wie viele Rehe jemand angeblich sieht oder nicht sieht. Der Wald lügt halt nicht.
Das ist wirklich beeindruckend konsequent. Aber ein starres staatliches Raster alle paar Jahre ist ja das eine. Waldschäden sind doch aber total dynamisch. Die passieren jetzt, nach einem Sturm oder nach einem harten Winter.
Mhm.
Da finde ich den Ansatz, den wir in Frankreich gefunden haben, fast noch cleverer. Die nutzen ja eine Art Crowdsourcing. Ich stelle mir das französische System, diese Plattformen National Forêt Gibier, ein bisschen vor wie so eine App wie Waze oder Google Maps. Weißt du, wenn du im Auto fährst und auf dem Handy meldest, Achtung, Stau oder Schlagloch, nur eben für Waldschäden.
Der Vergleich ist wirklich sehr treffend. In Frankreich spricht man da vom Équilibre sylvo-cynégétique, also dem Wald-Wild-Gleichgewicht. Und um das quasi in Echtzeit zu überwachen, haben die ein cloud-basiertes Geoinformationssystem gebaut. Jeder Waldbesitzer, jeder Förster kann einfach mit seinem Smartphone durch den Wald gehen und frische Schäden sofort mit GPS-Koordinaten in der App eintragen.
Und diese Meldungen ploppen dann auf so einer nationalen Karte auf?
Das Geniale daran ist ja, diese Punkte verschwinden nicht einfach wieder nach ein paar Tagen. Die bleiben für 6 Jahre auf der Karte sichtbar und verblassen einfach jedes Jahr ein bisschen mehr. So baut man sich über die Zeit ein extrem präzises, raumbezogenes Risikoprofil auf.
Genau, man sieht sofort, wo glüht die Karte rot.
Richtig.
Das ist aber eigentlich nur die eine Säule in Frankreich. Die zweite sind die ICE-Indikatoren.
Was ist das? Indicatores des Changements écologiques.
Und hier wird es wissenschaftlich richtig elegant. Anstatt nachts irgendwie mit der Wärmebildkamera durch den Wald zu stolpern und zu versuchen, Tiere zu zählen, überwachen sie das System durch indirekte Beweise. Sie schauen sich zum Beispiel das Gewicht der Tiere an.
Warte, lass mich das kurz aufdröseln. Anstatt zu zählen, wie viele Hirsche da im Wald sind, wiegt man sie einfach.
Mhm.
Warum?
Weil ein sinkendes Durchschnittsgewicht bei den erlegten Jungtieren im Herbst ein Indikator für Dichtestress ist.
Richtig.
Genau.
Genau so funktioniert Populationsdynamik. Wenn ein Habitat übernutzt ist, also wenn sich zu viele Tiere um zu wenig Futter streiten, dann sinkt zwangsläufig die körperliche Kondition des Einzelnen.
Mhm. Logisch.
Wenn nun also das Gewicht der Kälber sinkt und gleichzeitig der Verbissdruck an der Flora steigt, dann hast du den unbestreitbaren Beweis. Du brauchst gar keine absolute Tierzahl mehr. Du weißt einfach, das System kippt gerade.
Und dann greift diese Departementskommission ein und erhöht zwingend die Quoten. Aber eine Sache aus den französischen Quellen hat mich da etwas stutzig gemacht. Da stand etwas von der Brossier-Palou-Methode, um Schäden zu messen. Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis? Also wie unterscheidet ein Mensch im Wald, ob ein Hirsch da jetzt geknabbert hat oder sich nur mit seinem Geweih am Baum geschubbert hat?
Ah, das ist echte forensische Feldarbeit. Verbiss und Fegen sind nämlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Beim Verbiss frisst das Tier. Rehe und Hirsche haben im Oberkiefer aber gar keine Schneidezähne.
Oh, echt nicht?
Nein. Sie beißen den Trieb also nicht sauber ab wie mit einer Schere, sondern sie reißen ihn ab. Das hinterlässt eine ganz spezifische, ausgefranste Bruchstelle am Ast. Fegen hingegen bedeutet, der Hirsch reibt sein Geweih am Stamm, um den Bast abzuschaben oder eben sein Revier zu markieren. Dabei reißt er die Rinde meistens in Längsstreifen komplett ab.
Okay, man kann es also optisch ganz klar trennen.
Ja, absolut. Und diese Brosier-Palou-Methode nutzt dazu ein striktes, mathematisch randomisiertes Transektverfahren.
Was heißt das?
Man geht genau definierte Linien ab und hat ganz klare Hierarchien in der Erfassung. Ein Baum darf zum Beispiel niemals doppelt gezählt werden, selbst wenn er verbissen und gefegt wurde. Das liefert am Ende keine emotionalen Schätzungen von Jägern, sondern unanfechtbare, harte Schadensprozente.
Objektive Daten, digitale Apps, mathematische Transekte, das klingt ja alles wahnsinnig fortschrittlich. Aber wir müssen jetzt mal den Realitätscheck machen. Was passiert denn, wenn die Topografie einfach nicht mitspielt? Also wenn wir in alpine Hänge gehen, die so steil, so verwildert und unzugänglich sind, dass da kaum ein normaler Mensch durchkommt. Wir haben uns dafür in den Berichten ja Italien, speziell Südtirol und die Schweiz angesehen.
Ja, Südtirol ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wo ein eigentlich sehr sympathisches System komplett an seine physikalischen Grenzen stößt. Die haben dort das sogenannte soziale Revierjagdsystem.
Okay.
Es ist sehr demokratisch. Jeder, der seit 10 Jahren in einer Gemeinde ansässig ist, darf dort jagen. Es geht also nicht um den dicksten Geldbeutel.
Das klingt nach einer sehr fairen Lösung, finde ich.
Ist es im Normalbetrieb auch. Aber dann kam das Sturmtief Vaia. Riesige Waldflächen wurden umgeworfen. Das Holz blieb teilweise liegen, weil die Hänge einfach zu steil für Maschinen waren. Es bildeten sich dann gigantische, absolut undurchdringliche Dickichte aus umgestürzten Bäumen und nachwachsenden Sträuchern.
Mhm.
Und genau da passierte wieder unser Winterphänomen. Die Rotwildbestände explodierten in diesen unzugänglichen Gebieten und im Winter fraßen sie die restlichen Schutzbäume auf.
Und die Behörden haben dann wahrscheinlich gesagt, Leute, ihr müsst da jetzt mehr schießen.
Haben sie. Die Quoten wurden drastisch erhöht. Aber die lokalen Feierabendjäger konnten diese Zahlen schlichtweg nicht erbringen. Es ist extrem anstrengend, gefährlich und unfassbar zeitaufwendig, in solchen Windwurfflächen zu jagen.
Ja, das stelle ich mir extrem schwer vor.
Das Wild versteckt sich im Gestrüpp, man bekommt es kaum zu Gesicht. Das System versagte also im Krisenmodus, weil der Staat kein wirkliches Durchgriffsrecht hatte und auf die freiwillige Leistung der Freizeitjäger angewiesen war.
Also, wenn die regulären Jäger kapitulieren und der Schutzwald wegbricht, was ist dann die Lösung? Die Schweiz, genauer gesagt der Kanton Graubünden, hat darauf ja eine ziemlich radikale Antwort gefunden.
Oh ja, die Bünder machen keine Gefangenen. Dort gibt es keine Revierpacht, sondern eine Patentjagd.
Wie funktioniert das?
Der Staat verkauft lediglich Lizenzen für eine genau definierte Jagdzeit im Herbst. Der Staat bleibt also der alleinige Manager des Ökosystems. Wenn nun das Amt für Wald- und Naturgefahren feststellt, und das war dort auf fast 50% der Fläche der Fall, dass der Schutzwald durch Verbiss ausfällt, dann ordnet der Kanton systematisch die Sonderjagd an.
Sonderjagd? Wow. Das Wort klingt ja schon nach Notstand. Was passiert da genau?
Das sind hochpräzise, staatlich verordnete Regulierungskampagnen im Spätherbst oder Winter. Wenn die normalen Pachtjäger ihr Soll nicht erfüllen, rücken staatliche Wildhüter oder speziell beauftragte Jäger aus.
Okay.
Sie dezimieren ganz gezielt und räumlich stark konzentriert jene Rudel, die das Ökosystem belasten. Da wird nicht mehr lange diskutiert oder auf die nächste Pachtperiode gewartet. Die greifen da knallhart durch.
Aber die Schweiz kann auch anders, deutlich konsensorientierter. Wir haben in unseren Quellen ja auch den Kanton St. Gallen, speziell den Fall Werdenberg. Und das ist faszinierend, weil das hört sich ein bisschen an wie so eine erfolgreiche Paartherapie für Jäger und Förster.
Die Fronten zwischen Jägern und Forstleuten waren dort über Jahre hinweg komplett verhärtet. Nichts ging mehr. Bis man dann einen radikalen Paradigmenwechsel einleitete und die Wald-Wild-Lebensraum-Kommission, die WWLK, gründete.
Wer sitzt denn da alles am Tisch?
Alle relevanten Akteure. Förster, Jäger, aber auch Landwirte und Grundeigentümer. Strikt paritätisch besetzt, anfangs sogar mit externen Mediatoren, damit es nicht eskaliert. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein kompromissloser 9-Punkte-Plan.
Okay, und was steht da drin?
Sie arbeiten mit objektiven Indikatorflächen und haben etwas sehr Visualisierendes eingeführt. Sie teilen Reviere systematisch in Grün- und Braunzonen ein.
Eine Braunzone ist wahrscheinlich kein Ort, an dem man als Jäger sein möchte.
Definitiv nicht. Eine Braunzone bedeutet, die Waldverjüngung ist existenziell gefährdet. Der Wald stirbt hier gerade. In diesen Zonen gelten sofort verschärfte, zwingende Regularien.
Und Sie haben sich ein Ziel gesetzt, das in unseren österreichischen Quellen fast schon utopisch klang. 90%, richtig?
Ja, unglaublich ehrgeizig. Der Maßnahmenplan fordert ganz offiziell als Sollwert, dass auf mindestens 90% der Schutzwaldfläche die Naturverjüngung der Mischbaumarten ohne Zäune oder Schutzmaßnahmen aufwachsen muss.
Wahnsinn.
Und das Entscheidende ist, alle Verbände, auch die Jägerschaft, haben dieses Ziel offiziell unterschrieben. Sie betrachten das Problem mittlerweile integral. Es geht nicht nur ums reine Schießen. Es geht auch darum, den Lebensraum aufzuwerten, Äsungsflächen zu schaffen und ganz wichtig, Wildruhezonen knallhart durchzusetzen.
Ah, das heißt, den Tourismus lenken. Wenn Mountainbiker oder Tourengeher das Wild im Winter ständig aufscheuchen, verbrauchen die Tiere extrem viel Energie und fressen aus purem Stress noch mehr Bäume ab.
Richtig. Der Mensch stört, das Wild frisst. Der Wald stirbt. Das ist so ein Teufelskreis, den man nur ganzheitlich durchbrechen kann.
Okay, lass uns das alles mal destillieren. Wir sind jetzt von den österreichischen Pachtproblemen über bayerische Datengitternetze und französische Apps bis hin zu den Schweizer Sonderjagden gereist. Was ist denn die absolute Essenz aus all diesen Quellen? Speziell, wenn man jetzt Reformen fordert.
Die Essenz lässt sich eigentlich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Wir müssen uns endgültig davon verabschieden, Wildbestände im unwegsamen Gelände subjektiv schätzen zu wollen. Das funktioniert einfach nicht. Der einzige Bioindikator, der am Ende zählt und den wir objektiv messen können, ist der Wald selbst. Wenn die Tanne ohne Zaun nicht überlebt, ist der Wildbestand per Definition zu hoch.
Und das bedeutet für die Praxis?
Dass traditionelle Jagdverpachtungen nicht mehr einfach an den Meistbietenden gehen dürfen. Verträge müssen an messbare ökologische Performance geknüpft sein. Wir brauchen digitale, transparente Meldestrukturen. Und vor allem brauchen wir dynamische Kündigungsklauseln.
Mhm.
Wenn ein Revier in die Braunzone abrutscht und der Pächter das Problem nicht in den Griff bekommt, muss der Staat das Recht haben, den Vertrag sofort aufzulösen oder eben staatliche Sonderjagden wie in Graubünden anzuordnen.
Und warum sollte dich das interessieren, der du uns gerade zuhörst? Vielleicht hast du ja noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten und keinen einzigen Baum gepflanzt. Aber dieser ganze Diskurs zeigt, wie unter einem Brennglas, was uns in der Klimakrise noch bevorsteht.
Absolut.
Wir können uns alte, elitäre oder festgefahrene Strukturen einfach nicht mehr leisten. Wenn stochastische, also extrem unberechenbare Wetterextreme auf unsere Infrastruktur prallen, reicht ein "Das haben wir schon immer so gemacht" halt nicht mehr aus. Wir brauchen zwingend datengetriebene, objektive und vor allem hochflexibel Steuerungssysteme, um unsere Lebensgrundlagen in den Tälern zu schützen.
Es geht am Ende nur um Anpassungsfähigkeit. Die Natur passt sich rasant an den Klimawandel an, unsere Managementsysteme hinken da noch Jahrzehnte hinterher. Der Waldumbau duldet schlichtweg keine Verzögerung mehr.
Bevor wir dich für heute in den Alltag entlassen, möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das über unsere heutigen Quellen noch hinausgeht, aber genau an diesem Punkt anknüpft. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde intensiv darüber nachgedacht, wie wir durch Daten und flexible Jagd den perfekten, verbissfreien Mischwald heranziehen. Weil wir eben davon ausgehen, dass diese Bäume uns dann vor dem Klimawandel schützen? Aber was passiert eigentlich, wenn der Klimawandel noch viel schneller voranschreitet, als wir es in unseren schlimmsten Modellen erahnen?
Das ist die große Frage.
Was, wenn eines Tages selbst dieser perfekt geplante, tiefe Wurzeln schlagende und von Feinschmeckerziegen verschonte Wald den neuen Extremtemperaturen im Alpenraum schlichtweg nicht mehr standhalten kann? Werden wir dann irgendwann gezwungen sein, diese gigantischen Schutzfunktionen völlig künstlich, komplett abseits von Biologie und Forstwirtschaft, technisch nachzubauen? Werden wir ganze Berghänge mit massiven künstlichen Strukturen aus Stahl und Beton sichern müssen, weil kein Lebewesen die Hitze dort mehr erträgt? Und wer bitteschön soll das alles bezahlen? Ein ziemlich massiver Gedanke, den es sich definitiv lohnt, beim nächsten entspannten Waldspaziergang mal in Ruhe für sich selbst zu entpacken. Bis zum nächsten gedanklichen Tauchgang.